Herzlich willkommen zu Security on Air, der Podcast für alle, die sich für Informationssicherheit und Datenschutz interessieren. In unserer neuen Folge Supply Chain Resilience – Von der Krise zur Vorsorge sprechen wir über die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten und darüber, warum das Thema längst nicht mehr nur Einkauf oder Logistik betrifft. Mein Name ist Alice Laudin und mit am Mikrofon sind Sandra Kleven, Beraterin für Informationssicherheit und Business Continuity Managerin, und Andreas Lange, Berater für Informationssicherheit und TISAX-Experte. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Alice.
Drei Beispiele zeigen sehr deutlich, warum die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten so wichtig ist. Der Ukraine-Krieg, die Sperrung der Straße von Hormus und die Blockade des Suezkanals durch ein querliegendes Containerschiff. Alle drei Fälle machen sichtbar, wie schnell geopolitische und operative Risiken Versorgung, Produktion und Planung in Unternehmen beeinflussen können. Was heißt das jetzt für die Unternehmen?
Genau darum geht es ja im Business Continuity Management. Nicht erst zu reagieren, wenn die Störung da ist, sondern schon vorher zu wissen, welche Prozesse denn kritisch sind. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel hat uns gut gezeigt, wie abhängig Unternehmen von Energie, Vorprodukten, Transportwegen und einzelnen Lieferanten sein können. Und aktuell die Straße von Hormus ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie so ein Engpass in einer strategisch wichtigen Seeroute sofort globale Auswirkungen haben kann. Sehen wir jeden Tag, ne? Der Suezkanalfall hat natürlich auch nochmal verdeutlicht, dass eben nicht nur politische Krisen, sondern eben auch einzelne physische Ereignisse so massive Kaskadeneffekte auslösen können. Und für BCM ist das dann die Kernfrage, welche Auswirkungen hat so ein Ereignis auf die Lieferfähigkeit, auf unsere Produktion und auf unsere Kunden?
Aus Sicht der Informationssicherheit, wenn wir da uns Lieferketten angucken, ist der erste Gedanke, dass es eben nicht nur immer um was Physikalisches geht, also so wie du das eben angesprochen hattest mit Austausch von Gütern und Vorprodukten, sondern eben auch Digitales. Wir haben genauso die Lieferketten im digitalen Bereich und wenn Lieferanten oder Dienstleister ausfallen, fehlen eben nicht nur Bauteile, in der physikalischen Welt, sondern eben auch Systeme, Daten, Kommunikationskanäle, Anwendungen, Cloud-Dienste und alles mögliche Digitale. Ne? Also man darf nicht nur das Physikalische mitdenken, sondern eben auch das Digitale. Und beim Thema Informationssicherheit muss man eben auch das Digitale mitdenken. Wenn zum Beispiel eine Webseite angegriffen wird, ein Online-Shop angegriffen wird, ein Produktionssteuerungssystem im elektronischen Sinne ausfällt, hat man keine Kontakte mehr für Service, man hat Reputationsschäden, alles Mögliche. Ne? Und Sandra, ich glaube, du hattest da ein schönes Beispiel, ne?
Genau, das hatten wir letzte Woche ganz frisch. Da ist die Webseite einer kleinen Kfz-Werkstatt gehackt worden und war dann nicht erreichbar. Und das ist natürlich dann erstmal schockierend, gerade für so ein kleines Unternehmen. Aber die hatten kein Kontaktformular, sodass sie über Google immer noch die Telefonnummer so jemand die finden konnte und sie dann anrufen konnte. Aber es hat natürlich erstmal Kreise gezogen, ne? Mit allem drum und dran.
Ja, naja, und das ist auch gerade deswegen spannend und interessant. Und deswegen spielt es eben laut um Mobilindustrie bei TISAX eben eine große Rolle, weil da eben auch dieser Gedanke Schutz von Informationen, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit von Informationen in der Lieferkette eben mitgedacht werden soll. Ne? Und TISAX, dieser Informationsstandard für Informationssicherheitsstandard aus der Automobilindustrie, denkt das eben mit. Ja, und dieses Beispiel, das Alice da genannt hatte, mit dem Suezkanal, wo die Evergrande da quer lag, zeigt sehr gut, dass eben auch physikalische Vorgänge, Unfälle, Katastrophen sofort digitale Folgeprobleme erzeugen kann. Ne, wenn irgendwelche Liefertermine nicht mehr gehalten werden, wenn Kundenkommunikation anders aufgesetzt werden muss, wenn meine Bestände, mein Vorratspuffer, meine Lagerbestände neu bewertet werden müssen. Ja, und Resilienz und Widerstandsfähigkeit heißt deswegen auch, wenn ich digital denke, wer hat Zugriff auf welche Informationen von mir und welche Abhängigkeiten gibt es da in der digitalen Lieferkette?
Was ist denn aus eurer Sicht so der häufigste Denkfehler, wenn Unternehmen über Lieferkettenrisiken sprechen?
Naja, viele denken zuerst an den direkten Lieferanten, ne? Aber dass da noch eine zweite oder dritte Ebene dahinter ist, das ist oft der Blick, der dann einfach fehlt, ne? Diese Kaskadeneffekte. Ein lokales Ereignis, was auf Rohstoffe, Logistik oder Energieversorgung wirkt, das kann halt eben die ganze Wertschöpfungskette treffen. Und der Suezkanal war dafür das beste Lehrstück. Ein einzelnes Schiff reicht aus, um eine wirklich wichtige, zentrale Handelsroute komplett lahmzulegen und entsprechende Verzögerungen auszulösen, ne? Weil die natürlich alle dann den Suezkanal umfahren mussten und das mit massiven Zeitverzögerungen. Und naja, wenn die Schiffe dann schon in so einer Einfahrt, sage ich jetzt mal, liegen, auch gerade die Straße von Hormus, die können ja nicht mal eben einfach so den Rückwärtsgang einlegen und dann da alle wieder rausfahren. Also wie beim Auto jetzt, ne? Das ist dann schon so ein Denkfehler. Und ja, der weitere Fehler ist natürlich, sich eben dann nur mit diesen operativen Störungen auseinanderzusetzen und nicht auf die Auswirkungen für Kunden, Umsatz und Reputation zu schauen. Und das BCM ist halt vollumfänglich und fragt immer, was passiert denn, wenn der Ausfall nicht nur Stunden, sondern Tage oder sogar Wochen andauert?
Beim Thema Informationssicherheit ist der Denkfehler, den man wahrscheinlich oft macht, dass man nur sozusagen seine eigenen Systeme, seinen eigenen Standort anschaut, aber nicht so sehr auf die Sicherheit bei Dienstleistern und Zulieferern achtet. Also das ist oftmals so ein blinder Fleck, eben weil ich diesen Dienstleistern, Zulieferern durch eine eng verzahnte Produktion eben sehr viel Zugriffe einräume und deswegen auch sie eigentlich eng anbinden muss, auch in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit. Und die Sachen, die man gerade gelegentlich sieht, ist, dass zum Beispiel die Zugriffe nur schlecht gesteuert werden. Also wer spricht von meinen Dienstleistern, also welche Personen meines Dienstleisters haben Zugriffe? Manchmal ist ein Thema, habe ich meine Zulieferer überhaupt dazu verpflichtet, mir mitzuteilen, wenn bei ihnen ein Vorfall war? Also sozusagen die Verpflichtung, Vorfälle mir auch mitzuteilen. Nicht jedes Unternehmen betrachtet das Thema Awareness, also die Sicherheitsausbildung seiner Mitarbeiter, hoch genug. Also es gibt oftmals eigentlich die üblichen Baustellen, nur mit dem Unterschied, dass sie halt nicht bei mir sind, sondern bei meinen Zulieferern. Und sehr schnell kann so ein Informationssicherheitsvorfall eben auch dazu führen, dass Lieferketten und auch physikalische Probleme auftreten. Wenn also Anwendungen nicht verfügbar sind, wenn Systeme nicht laufen, wenn Dienste nicht angeboten werden können. Und diese Lieferverzögerungen, Umplanung bedeuten immer einen Riesenaufwand, den man einplanen muss, wenn wir wieder beim Thema BCM sind. Und wenn man das eben vergisst, hat man zusätzliche Probleme. Unterm Strich ist es eigentlich das gleiche Thema, egal ob mir jetzt ein Lieferant ein Bauteil nicht liefern kann oder ob eine Anwendung, ein Cloud-Dienst, eine Dienstleistung, die ich ausgelagert habe, sei es die Lohnzahlung, sei es die Buchhaltung, ein DATEV, Ausfall ist Ausfall und bedeutet eigentlich immer Probleme.
Ja, lasst uns so diese Auswirkungen mal an kritisnahen Beispielen festmachen. Welche Auswirkungen hätte so ein geopolitischer oder logistischer Schock etwa bei Stadtwerken?
Naja, Stadtwerke sind hochkritisch, weil sie eben unsere Versorgung sicherstellen müssen. Und wenn dann Brennstoff, Ersatzteile oder eben auch wichtige Dienstleister ausfallen, hat das schon mal schnell operative Auswirkungen. Da ist wieder der Suezkanal ein schönes Beispiel. Man sieht man da, wie auch technische Versorgungsketten von so stabilen Transportwegen abhängig sind. Und das BCM muss eben an solchen Stellen ganz besonders sauber definieren, welche Anlagen, welche Dienstleister und welche Notfallprozesse priorisiert werden. Und ja, wichtig ist dann natürlich auch die Abstimmung mit dem Krisenstab. Die technische Einsatzleitung muss eingebunden werden und die Kommunikation in alle Richtungen ist da ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, würde ich nochmal einhaken wollen. Ein Thema, das man gerade bei Stadtwerken hat, ist eigentlich diese digitale Angriffsfläche. Man denkt ja immer nur an die Büro-IT, an die Verwaltung, an die Windows-Maschinen und die Mail-Server. Bei Stadtwerken kommt noch dazu, dass man den OT, den Operational Technology Bereich noch hat, also Prozesstechnik, ne, sowas wie Leitstände, Netzsteuerung, stellenweise auch ausgelagert an Dienstleister und das Thema Fernwartung. Ja, und dieser OT-Bereich wird oftmals so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne, der ist nicht ganz so präsent wie eben der IT-Bereich. Ja, nichtsdestotrotz ist es genauso gefährlich oder vielleicht sogar noch gefährlicher, eben wenn Lieferanten, Technikpartner, Dienstleister für Leitstände, für Netzleitsoftware oder ähnliches kompromittiert werden, kann das durchaus zum Ausfall von Dienstleistungen führen. Ja, und deswegen zeigt das, dass ich wieder und wieder und wieder, sage ich immer wieder das Gleiche, dass ich beim Thema Informationssicherheit eben auch Dritte, Außenstehende mit absichern muss, mitdenken muss. Und eben nicht nur die eigene IT und nicht nur die eigene OT. Und dieses Zusammenspiel von physischer Verfügbarkeit und digitalem Schutz, der ist besonders eben bei kritischen Infrastrukturen wichtig, weil Sandra hat ja auch gerade gesagt, weil das die Basis eigentlich für das gesellschaftliche Leben ist, ne? Eine funktionierende Stromversorgung, eine funktionierende Gasversorgung. Wenn da irgendwelche Störungen eine unklare Lage erzeugen, habe ich sehr viel mehr Aufwand, das Ganze wirklich gut in den Griff zu kriegen und vor allem schnell in den Griff zu kriegen.
Wie sähe das denn so bei Automobilzulieferern aus?
Naja, in der Automobilindustrie sind ja viele Prozesse auf Just-in-Time oder Just-in-Sequence ausgelegt. Bedeutet, dass eben schon kleine Störungen die Produktion empfindlich treffen können. Und hier auch der Suezkanalfall, ne, hat gezeigt, wie schnell Lieferzeiten eben sich dann massiv verlängern können, wenn sie alle außenrum rumfahren müssen oder eben irgendwo festhängen. Und wie weltweite Transportwege dann blockiert oder verlangsamt werden. Und auch hier ist das BCM dann wieder hilfreich, alternative Lieferpfade zu sichern, Sicherheitsbestände ja zu bewerten und eventuell anzulegen und natürlich auch wieder Anlaufpläne vorzudenken. Besonders wichtig ist dann die Frage, welche Komponenten sind denn hier Single Sourced? Aber da weiß Andreas bestimmt auch mehr.
Ja, naja, ja. Im Automotive-Bereich hat man eben TISAX, diesen Standard für Informationssicherheit. Und der ist da im Automobilbereich relevant, weil eben sowohl die Hersteller als auch Zulieferer eben sehr eng digital vernetzt sind. Ja, es geht nicht nur rein um das Liefern von physikalischen Dingen, sondern eben auch um die Verbindung stellenweise von der Produktion. Das ist ja gerade gesagt, Just-in-Time-Produktion. Und wenn ein Zulieferer solche Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt oder ein Problem hat, das ist halt nicht nur eine Frage, dass da irgendwelche Verträge gebrochen werden, sondern dass tatsächlich die Lieferketten unterbrochen sind. Ne? Und es geht ja auch immer darum, in entsprechenden Stückzahlen und auch in entsprechenden Qualitäten liefern zu können. Deswegen hat man bei dem TISAX-Standard eben das Thema Informationssicherheit in der Freigabe von Produkten, in der Freigabe von Lieferanten, in der Bewertung von Lieferanten, in der Meldung von Informationssicherheitsvorfällen, den Umgang mit Informationssicherheitsvorfällen relativ stark eingebunden. Und dieses Beispiel, auf dem wir eigentlich schon die ganze Zeit rumreiten, Suezkanal war gesperrt, wenn ich solche Lieferverzögerungen in meinen Planungen, in meinen Produktionen nicht sauber abbilden kann, habe ich das Problem, dass wir das Risiko, dass wir Fehlsteuerungen auftragen. Und deswegen ist eigentlich die Fragestellung, die in den Sicherheitsstandards und eben auch in TISAX als Sicherheitsstandard betrachtet werden, wie sicher sind eigentlich Produktdaten, wie sicher sind Konstruktionsdaten, wie sicher sind auch Kommunikationswege, Lieferwege entlang der Lieferkette.
Ja, dann nochmal das letzte Beispiel. Wie sieht denn das dann bei Laboren, etwa in Pharma, Medizin oder Prüfdienstleistungen aus?
Naja, da geht es ja ganz oft besonders um zeitkritische Proben, Materialien oder Analyseverfahren. Und da ist ein Lieferausfall nicht nur wirtschaftlich, sondern unter Umständen auch regulatorisch problematisch. Gerade Laborumgebungen, da ist Verfügbarkeit oft mit eng auch mit der Qualität und auch mit Fristen, die eingehalten werden müssen, verbunden. Und BCM sorgt hier dafür, dass eben Ersatzlabore alternative Transportwege oder Eskalationspfade entsprechend vorbereitet sind. Ne? Wenn Wege wie der Suezkanal blockiert sind, können sich Transportseiten so verlängern, dass Proben oder eben auch kritische Materialien nicht mehr rechtzeitig ankommen. Und wenn ich dann die frisch genommene Blutprobe nicht testen kann, weil ich dafür kein Testkit habe, kann das unter Umständen auch schon mal gefährlich werden für Menschen, wenn man jetzt in der medizinischen Branche bleibt.
Ja, richtig. Man muss sich klar machen, Labore verarbeiten häufig sensible Forschungsdaten, sensible Patientendaten, sensible Prüfdaten. Da hat man eben solche Themen wie geistiges Eigentum, Patente und eben auch das Thema Datenschutz. Ja, und wenn da ein System ausfällt, Daten nicht verfügbar sind, ist das sofort ein Sicherheitsproblem und auch ein Betriebsproblem. Ja? Und es geht eben nicht nur um Datenschutz, wenn es also um personenbezogene Daten geht, wenn wir also von Medizin und Ähnlichem sprechen, sondern eben auch von Vertraulichkeit, dass also Informationen über Neuentwicklungen, über Forschungsergebnisse, über Prototypen nicht nach außen dringen soll, sondern ich die in meinem Unternehmen halten möchte. und auch Integrität der Messwerte. Das dritte Schutzziel der Informationssicherheit, dass eben Messwerte, Messdaten eben auch unverfälscht sein sollen, nicht unbemerkt verändert werden können oder beschädigt werden sollen. Also diese drei Themen hat man eben bei Laboren, bei Forschungsdaten, bei Medizindienstleistungen, bei Prüfdienstleistungen eben sehr intensiv. Deswegen ist es notwendig, dass gerade so im Laborbereich, im Forschungsbereich Dienstleister sehr sauber an Sicherheitskonzepten, an Notfallkonzepten und ähnlichen selber bauen müssen und auch eingebunden werden müssen. Eine gute Idee wäre das natürlich, wenn ich eine gestörte Lieferkette irgendwo habe, wenn ich da ja Fallback-Möglichkeiten, Ersatzprozesse habe, damit eben Befunde, Freigaben, Abstimmungen nicht irgendwie blockiert werden und dadurch eben durch die Blockade, durch das nicht durchführen können, eben die finanziellen Schäden entstehen.
Okay, das waren jetzt so die Beispiele. Dann wäre jetzt natürlich ganz interessant zu wissen, wie können denn Unternehmen solche Risiken, die da eventuell entstehen können, für die Lieferkette früher erkennen?
Naja, zuerst einmal durch saubere und auch vielleicht szenarienbasierte Risikoanalysen. Ne, regelmäßige Aktualisierung, welche Abhängigkeiten habe ich? Ich habe mir Frühwarnindikatoren gebaut, zum Beispiel ich betrachte geopolitische Entwicklungen oder Transportengpässe, Energiepreise, eventuell auch Ausfallmeldungen bei Lieferanten. Und wenn wir da wieder in der aktuellen Lage sind, der Ukraine-Krieg, die Hormuzfrage, der Suezkanal, zeigen halt alle, dass unterschiedliche Auslöser am Ende dann doch denselben Effekt haben können, nämlich die Störung einer kritischen Versorgung. Und ja, Unternehmen sollten hier halt regelmäßig prüfen, welche Prozesse wirklich geschäftskritisch sind. Und wichtig ist dabei natürlich auch ein Blick auf die Wiederanlaufzeiten und nicht nur auf den Ausfall selbst.
Ja, ich kann auch noch ein paar Sachen dazu liefern. Man könnte sich vielleicht einige geeignete Kennzahlen, ich betone hier geeignete, weil Kennzahlen müssen ja auch immer gut sein, geeignete Kennzahlen überlegen, um solche Situationen, die Sandra gerade beschrieben hat, eben frühzeitig erkennen zu können. Ja, also welche Zugriffe erfolgen, wie häufig ich Zugriffe durchführe, wie Systeme gepatcht sind, was es an Meldungen gibt, also an Inzidenz, an Tickets, ob meine Dienstleister, ob da irgendwelche Auffälligkeiten vielleicht sind. Weiteres Warnsignal könnte vielleicht sein, wenn meine Partnerorganisation, Dienstleister, Zulieferer oder ähnliches schlecht arbeiten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also solche Dinge, die man eigentlich als selbstverständlich voraussetzt, nicht liefern, wie eine schlechte Dokumentation zum Beispiel, dass ich nicht so richtig einen Einblick habe, wie das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, eigentlich wirklich intern arbeitet. Ne? Auch das ist eigentlich ein Warnsignal. Zum Erkennen von Vorfällen oder zum Erkennen von möglichen Problemen, also zur Frühwarnung hilft es auch, wenn ich Vorfälle und auch beinahe Vorfälle systematisch erfasse und auswerte und da reingucke. Beinahe Vorfälle heißt, es ist nicht wirklich was passiert, aber es war knapp davor. Ja, auch das ist ja mein Indikator, dass da irgendetwas haarscharf gerade noch so gut gegangen ist. Auch solche Sachen können durchaus interessant sein, wenn man die eben systematisch erfasst und auch dort einmal reinschaut. Und wenn wir das vielleicht ein bisschen abstrakter sehen, Resilienz oder Widerstandsfähigkeit entsteht nicht dadurch, dass ich irgendwie Papier schwarz mache, sondern dass ich wirklich in meine Abläufe, in meine Geschäftsprozesse, in die kritischen Geschäftsprozesse reinschaue und dass eben auch klar ist, wer für einzelne Ressourcen, für einzelne Geschäftsprozesse eben verantwortlich ist. Gerade bei Informationssicherheitsvorfällen, bei solchen Krisen, ist es eben sehr wichtig, dass ich mir relativ schnell ein gutes, belastbares, aussagekräftiges Lagebild verschaffe.
Ja, du sagtest gerade so Verantwortlichkeiten. Welche Rolle spielt denn das Management dabei konkret?
Naja, das Management muss Prioritäten setzen und die entsprechenden Ressourcen freigeben. Ne? Ohne Rückendeckung bleiben diese BCM-Pläne dann eben oft theoretisch. Das wäre sehr schade. Und die Führungskräfte müssen halt auch akzeptieren, dass Vorsorge eben auch Geld kostet und Ausfälle oft teurer sind. Und das hatten wir ja schon ein paar Mal, mein beliebter Spruch immer, Skandal um Rosi, also der Return of Security Invest. Wenn ich in Sicherheit investiert habe und nichts passiert, dann kann ich ja das nicht monetär belegen, dass das jetzt ausgerechnet daran gelegen hat. Das ist also immer schwierig. Aber wenn ich es drauf ankommen lasse und ich habe dann einen massiven Ausfall und der kann dann ganz, ganz schnell ganz, ganz heftig teuer werden. Und da muss man eben ja sich ganz drüber im Klaren sein, dass man auch mal ein bisschen Geld eventuell ausgeben muss. Und da ist eben ganz entscheidend die Frage, welche Risiken akzeptieren wir dabei bewusst und welche eben nicht.
Ja, aus Sicht der Informationssicherheit ist das ein sehr klassisches Problem, vor dem man als Berater oft steht. Die Unternehmensführung müssen eigentlich verstehen, das als wichtiges Geschäftsthema anerkennen, dass Informationssicherheit eben nicht nur in der IT-Abteilung stattfindet. Das ist eine Denke, die man oft trifft, weil das Ding Informationssicherheit heißt, wird es in der IT-Abteilung verortet. Und genau das stimmt eben nicht. Das ist eben kein reines IT-Thema, sondern geht, wie wir jetzt ja schön herausgestellt haben, hoffe ich, eben auf sämtliche Geschäftsprozesse. Ja, und wenn man das als Kernthema, als wesentliches Führungsthema sieht, dann gehören dazu eben auch klare Vorgaben, klare Zuweisung von Verantwortlichen und auch Befugnissen. Ne? Also was dürfen einzelne Mitarbeiter machen? Wofür sind sie verantwortlich? Was erwarte ich von ihnen? Und eben auch Konsequenzen bei Verstößen. Ne? Auch das ist eine Sache, die sieht man gelegentlich, dass sehr schöne weiße Worte auf Papier geschrieben werden, aber in der Realität, dass dann so nicht gelebt wird. Ne? Also, ja, das, was wir aufgeschrieben haben, steht da zwar so, aber das war nicht so gemeint. Und das ist natürlich eine Denke, die da, wenn man das wirklich gut aufziehen möchte, wirklich schädlich ist. Ne? Und da muss man wirklich ein bisschen dran arbeiten. Das ist auch bei TISAX so oder auch eigentlich bei jedem Informationssicherheitsstandard und natürlich auch bei Qualitätsstandards oder bei BCM-Standards, wenn das immer nur als Pflichtübung gesehen wird und man nicht den Mehrwert fürs Unternehmen herausstellt, dann verpufft das irgendwann. Ja, und das ist eben die Aufgabe von einer guten Unternehmensleitung, von einer guten Unternehmensführung, dass die eben dafür sorgen muss, dass Sicherheit, Verfügbarkeit, Lieferfähigkeit, von mir aus auch Qualität und Notfallvorsorge eben immer zusammen mitgedacht werden.
Okay, dann machen wir jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung. Was sind denn so konkrete Maßnahmen, die Unternehmen sofort angehen können?
Naja, nach meiner Sicht erstmal kritische Lieferanten identifizieren, ne, und die dann nach Abhängigkeiten priorisieren, entsprechende Notfall- und Wiederanlaufpläne erstellen bzw. auch regelmäßig testen, sich Gedanken machen über alternative Bezugsquellen und Transportwege oder eben auch über manuelle Prozesse, die ich von extern dann vielleicht übernehmen lasse, wenn Anwendungen beispielsweise betroffen sind. Ja, die Sicherheitsbestände und Eskalationsregeln definieren und wie immer klare Kommunikationswege, wer ist verantwortlich und das Ganze dann auch üben, üben, üben.
Ja, wenn ich noch ergänzen darf, falls schon was noch nicht vorhanden ist, eine Lieferantenübersicht erstellen und auch die Lieferanten nach Kritikalität bewerten. Und wenn wir schon bei Lieferanten sind, generell Drittparteien in die Sicherheitsanalyse, in die Bewertung, in die Einschätzung, wie ich eigentlich aufgestellt bin, mit einbeziehen. Dann könnten wir noch in Richtung Vertragsrecht gehen. Dieser Gedanke, dass ich Zugriffsrechte, Fernwartung, Datenflüsse, Informationsflüsse eben auch vertraglich mit meinen Partnern sauber regle. Und wenn wir schon bei Vertraglichen sind, Meldungen von Vorfällen bei Vertragspartnern, dass die eben bei mir auch aufschlagen, dass die mir mitgeteilt werden. Und eventuell auch weitere Sicherheitsforderungen, die mir noch so auffallen, die für mich vielleicht wichtig sind, dass man die in die Verträge integriert. Und eventuell auch, wenn ich solche Dinge fordere, dass ich sie auch überprüfe, vielleicht in einem Lieferantenaudit. Ja, das ist ja schon ein bisschen fortgeschrittener. Und was ich auch bei Lieferanten gerne machen würde, wäre solche Sachen wie ein Lieferanten-Onboarding. Wenn ich also einen neuen Lieferanten reinhole, dass da die Abläufe, die Kommunikation, das Aufsetzen der Zusammenarbeit eben strukturiert und systematisch und gut durchdacht funktioniert.
Ja, ganz wichtig bei BCM, Informationssicherheit oder überhaupt bei Managementsystemen ist ja die Zusammenarbeit. Wie sollen denn BCM und Informationssicherheit aufgesetzt werden, damit die vernünftig und gut zusammenarbeiten?
Ja, das BCM bringt ja den Blick auf die Prozesse, die Auswirkungen und den Wiederanlauf. Und die Informationssicherheit ergänzt das Ganze mit der Sicht auf die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und eben auch digitale Abhängigkeiten. Und wenn man das beides zusammen entsprechend betrachtet und miteinander verzahnt, dann entsteht ein realistischeres Lagebild. Es hilft in der Krise natürlich besser, als wenn ich irgendwo so, ja, getrennte Silos vor mich hin manage irgendwo.
Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen müssen eben beide Bereiche dieselben Kritikalität verstehen. Vielleicht hilft es ja auch, eine vergleichbare Systematik zu haben. Ne? Wie sagen wir immer so schön, miteinander sprechen hilft manchmal, dass man also da tatsächlich eine gewisse Abstimmung hat. Ne? Und ein Informationssicherheitsvorfall kann auch immer in Richtung BCM relevant sein, ne? Weil durch so einen Lieferausfall durchaus auch Sicherheitsvorfälle entstehen können. Ja, und gemeinsame Übung zum Thema Risikomanagement, gemeinsames Aufsetzen eines Risikomanagements, gemeinsame Krisenübung sind deswegen total sinnvoll. Ja, und wenn wir schon dabei sind, beim Üben nicht vergessen auch das Management mit einzubinden, also die Unternehmensleitung, nicht nur als Sponsor, sondern vielleicht auch als Teilnehmer in der Übung, ne, damit auch die Geschäftsführung lernt, dass Resilienz eben durch das Zusammenspiel der eigenen Mitarbeiter gestärkt wird.
Wenn ihr jetzt den Zuhörern aus dem Management selbst nur eine Sache mitgeben dürftet, was wäre das?
Nicht erst auf die Krise warten, sondern die Abhängigkeiten vorher kennen. Also Vorsorge ist halt immer günstiger als Improvisation. Und wer seine kritischen Prozesse nicht versteht, der ist im Ernstfall im Prinzip immer im Rückzug, sage ich jetzt mal, immer nur noch zu reagieren. Ne? Und proaktiv ist eigentlich hier das Stichwort.
Ja, ich würde mitgeben, wer nur auf sein eigenes Unternehmen schaut, hat die größere Hälfte des Risikos eigentlich dabei übersehen. Weil Resilienz entsteht dort, wo Sicherheit, Informationssicherheit, Lieferfähigkeit, Kommunikation, Zusammenspiel eben zusammen geplant und auch umgesetzt werden.
Gut, dann vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden. Wir nehmen also mit, Supply Chain Resilience ist kein Einzelthema, sondern ein Zusammenspiel aus BCM, Informationssicherheit, Managemententscheidungen und vor allem klarer Kommunikation. Gerade geopolitische Krisen und logistische Störungen wie der Ukraine-Krieg, die Straße von Hormuz und der Suezkanal zeigen, wie wichtig Vorsorge ist, bevor aus einem Risiko ein echter Stillstand wird. Ne?
Ganz genau, große und kleine Krisen.
So ist es.
Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Fragen zum Thema Supply Chain Resilience, BCM oder allgemein zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz haben, sind wir gerne für Sie da. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter anmate.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47100 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@anmate.de. Ansonsten hören Sie weiter rein, teilen Sie die Folge und setzen Sie die Tipps direkt um. Bis bald bei Security on Air. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.